Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Die längste Nacht des Jahres bei RTL. Touchdown! Der Super Bowl 2025 live. Das größte Spiel, die größten Stars und die spektakulärste Halbzeitshow der Welt mit Kendrick Lamar. Am 9. Februar ab 23.15 Uhr. Mein RTL. Willkommen zu Hause.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Heute mit Malte Asmus und einer Folge zwischen Pokal-Viertelfinale und dem 21. Spieltag der Bundesliga, also zwischen Bayer, Bayern, BVB. Und für diesen Themenmix brauchen wir Eier. Wir brauchen Eier. Und deshalb ist der Host des gleichnamigen Podcasts dann heute auch bei uns, Moderator von Magenta und Sky. Ihr kennt ihn aus dem Fernsehen, aus diversen Einsätzen, auch für RTL. Thomas Wagner ist da. Hallo, Thomas.
Ja, toll. Danke schön, was du alles jetzt schon vorgestellt hast. Ich habe im Gedanken, bin ich mitgegangen, weil mir kann man ja schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Und, ja, vielen Dank, dass du direkt unseren Podcast erwähnt hast, den ich mit meinem Kollegen Mike Gleis zusammen mache. Und freue mich sehr, mit dir das jetzt zu machen und schicken Moin Moin vom Rhein in deine gute Stube.
Freue ich mich auch. Nach Hamburg, du bist HSV-Fan. Was ist da schiefgelaufen bei dir?
Hey, also das ist ja schon ein mutiger Beginn von dir. Mein Papa hatte eine Tante in Saarbrücken, war dort in den Sommerferien und der HSV hat da gespielt. Und Uwe Seeler hat seinen Fußball unterschrieben. Und mein Papa war dann direkt vom HSV angezündet. Und vielleicht ganz lustig, er hat mich das erste Mal mitgenommen ins Stadion. Das war 1977. Der HSV hatte gerade den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Und wir saßen inmitten nur von FC-Fans im alten Müngersdorfer Stadion. Und zur Halbzeit lag der FC 3-0 vorne. Dreimal Dieter Müller. Und mein Papa hatte mir vorher erzählt, was wir für ein großartiger Verein sind. Wir sind mit diesen roten Trikots rumgelaufen. Und haben in der zweiten Hälfte noch das 3-3 gemacht. Unter anderem Kapi Memmering unter den Torschützen. Und ich hatte mich in der Halbzeit hinter dieser kleinen Stadionzeitung verschanzt. Und nachher war ich mit dem Unentschieden dann doch einverstanden und das war der Beginn einer großen, nicht immer erwiderten, aber einfach nicht zu stillenden Liebe zum HSV.
Wir drücken die Daumen, dass da vielleicht der Aufstieg dann am Ende dieser Saison dann doch nochmal wieder bei rumkommt. Es wird Zeit, dass der HSV mal wieder in der ersten Liga spielt.
Ja, ich merke es alleine vor allen Dingen daran, dass ich ja eine Zeit lang so, ich habe ja sogar 2009, 2010 noch die beiden Europapokal-Halbfinals in Fulham zum Beispiel erlebt. Mhm. Aber wenn man jetzt mit Leuten redet in Köln, und hier sind ja auch alle fußballverrückt, und die fragen dich, was bist du denn für ein Anhänger? Und dann lachen sie dich aus, wenn du sagst HSV-Fan, wo ich dann sage, was wollt ihr denn hier vom weißen Ballett vom Rhein? Keinen Europapokal gewonnen, das interessiert überhaupt alles gar keinen mehr, weil es alles schon viel zu lange her ist.
Wird aber sein. Im Moment sind die Kölner ja immerhin Erster in der zweiten Liga und fast im Pokal-Halbfinale. Hat ein bisschen was gefehlt gegen Bayer Leverkusen, aber zumindest haben sie 2-0 geführt in diesem doch sehr verrückten Spiel gestern Abend dann in Leverkusen. 3-2 hat Leverkusen nach Verlängerung gewonnen. Du warst vor Ort im Stadion.
Ja, ich hatte eine Einladung. Es gab eiskaltes Bitburger, ein richtig geiler Pokalabend. Ich hatte vor dem Spiel überraschenderweise sehr viele FC-Fans getroffen, auch an der Bahn, die alle meinten, ja, es ist nur ein Spiel, Pokal hat seine eigenen Gesetze, du kennst die ganzen Floskeln. Ja. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so richtig daran geglaubt. Also ich war mir schon sicher, dass der FC mit dieser guten Defensive, das ist ja auch das Fundament in der zweiten Liga, sie spielen ja da echt keinen schönen Fußball, aber sehr erfolgreich, dass sie es in Grenzen halten können. Habe mir aber vorher die Frage gestellt, weiß Leverkusen, was es für die eigenen Fans bedeutet, dieses Spiel auch? Und wenn du gestern in die Gesichter geguckt hast, in der Nachspielzeit im Stadion, da hast du gedacht, wenn die das Spiel verlieren gegen Köln, dann ist die ganze Euphorie des letzten Jahres erstmal weggeblasen. Waren sehr arrogant, teilweise spielerisch, wenn ich Mukiele mit dem Hackentrick sehe. Der FC hat es richtig gut gemacht. Ganz am Ende hat es Leverkusen dann doch nochmal gedreht, hochdramatisch mit all diesen Begleiterscheinungen. Mhm. Der FC hat sich natürlich jetzt, die regen sich alle über 8 Minuten Nachspielzeit auf, aber zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch, das 1-0 hätte man auch abpfeifen können wegen Abseits in der Schusslinie. Heinz hatte Glück, dass er kein Gelb-Rot sieht, und durch die lange Verletzung von Finkwäfe, denke ich, war das schon gerechtfertigt. Mhm. Aber es war eine Menge Glück für Leverkusen und der FC hätte gestern den Sieg durchaus verdient gehabt.
Furiose Aufholjagd. Schick und Boniface, beide Stürmer treffen. Also Boniface, der ja schon fast weg war, dann aber doch wieder da war, als Joker reingekommen ist, dieses Tor gemacht hat. Gut, wieder so ein Spiel, wo man sagt, ausgerechnet, es sind eben die Geschichten, die der Fußball schreibt. Aber du hast das Thema Arroganz schon angesprochen. Das war ja auch was, was Dominik Heinz nach dem Spiel dann in der ARD ziemlich bitter beklagt hat, dass die Leverkusener, gerade die Bank, sehr arrogant gewirkt hätte, was reingerufen haben. Ist das jetzt nur Trash-Talk, weil es eben zum Derby eigentlich auch irgendwo dazugehört vielleicht? Oder ist da eine Grundtendenz schon wirklich da? Du hast die Arroganz auch auf dem Feld ja bei den Spielern der Leverkusener gesehen. Ist das ein Problem, mit dem die Leverkusener in Anführungsstrichen zu kämpfen haben?
Ich war natürlich jetzt nicht ganz unten am Spielfeldrand, aber ich habe so gestanden, dass ich praktisch immer auf Höhe von Dominik Heinz in der zweiten Hälfte gewesen bin. Ich habe es gestern als spielerische Arroganz wahrgenommen. Ich bin ja häufiger auch für Sky oder auch als Leverkusen letztes Jahr Europa League gespielt hat, mit meinen Moderationen und Interviews vor Ort in Leverkusen. Ja. Und ich muss sagen, ich finde, da sind viele sehr anständige Jungs in dieser Mannschaft. Also ein Chaka, ein Tah, ein Andrich, ein Radetzky, die auch wirklich einfach Leute grüßen, die Höflichkeitsfloskeln mit dir austauschen. Und die sind mir jetzt nicht als arrogant unbedingt bisher entgegengekommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass Dominik Heinz eine überragende Saison spielt. Der hat den FC stabilisiert. Aber das ist natürlich wirklich eigentlich fast der aggressivste von allen in Köln. Der beleidigt seine Gegenspieler auch während dem Spiel, wenn die am Boden liegen. Sie sollen aufstehen und sowas. Und er hatte halt einfach Glück. Er hatte Gelb und es war für mich zweimal, wo er eigentlich hätte nochmal Gelb sehen müssen. Mhm. Und dass dann die Bank auch mal eine Karte fordert, das macht die Gegenseite auch. Und ich glaube, es war am Ende eine Menge Frust dabei bei der Niederlage. Die Leverkusener Spieler selbst wurden vor dem FC-Fanblock auch permanent beworfen und beleidigt, dass der ein oder andere im Jubel vielleicht seine Emotionen noch nicht richtig im Zaun hat. Das mag sein, da würde ich auch Heinz Credits geben. Mhm. Aber dass Leverkusen jetzt grundsätzlich so arrogant ist, was der Witz sich anhören muss, teilweise auch von Kölner Seite, wie der teilweise auch rasiert wurde. Ich würde das alles mal unter dem Oberbegriff zusammenfassen. Emotionen, Adrenalin, 123 Minuten gelaufen. Da macht dann vielleicht auch mal der Kopf nicht mehr jede Bewegung mit. Also ich fasse zusammen, Heinz, geiler Typ, geiles Spiel gemacht. Mhm. Aber ich Leverkusen gestern im Zwischenmenschlichen nicht als zu arrogant empfunden.
Aber Leverkusen wieder in dem Modus, in dem sie in der Meistersaison waren, hinten raus die Spiele entschieden. Das ist natürlich dann schon mal wieder mal ein Fund, ins Halbfinale einzuziehen im Pokal, also in dem Wettbewerb dann auch noch jetzt die Karten noch in der Hand zu haben, den Pokal vielleicht dann auch zu verteidigen. Und es war ein Ausrufezeichen nach München, oder?
Ja, also ich finde, dass Leverkusen in der postgenialen Saison echt einen guten Eindruck macht in der Meisterschaft. Gut, das sieht wohl eher nach dem Bayern nach Meister aus, aber Pokal sind sie der Favorit. Sie sind in der Champions League der einzige deutsche Club, der direkt qualifiziert sich hat fürs Achtelfinale. Da gibt es ja dann wahrscheinlich oder vielleicht sogar ein mögliches Duell mit den Bayern. Ich glaube, sie sind auch so ein bisschen der Angstgegner der Bayern mittlerweile. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr, wenn sie viele Spiele gedreht haben, gestern fiel ja früh das 1-2. Du hattest über eine halbe Stunde noch Zeit. Dann diese Verletzung von Finkräfe, die hat so ein bisschen Dampf rausgeholt. Und wenn man ehrlich ist, so viele Hochkaräter hatte Leverkusen gar nicht. Nee. Das war ja im letzten Jahr anders. Da haben sie den Druck so lange hochgehalten, bis der Gegner irgendwann zusammengebrochen ist, ne? Es war, man könnte sagen, Leverkusen tut Leverkusen-Dinge, aber im Moment ein bisschen auf eine andere Art und Weise.
Mhm. Na, dann gucken wir.
Ja. Anfang sage, wenn Leverkusen am Ende Pokalsieger wird, finde ich, war es für sie eine gute Saison, weil man damit auch ein bisschen das Double bestätigt hat.
Mhm. Aber in 9 Tagen ist ja dann auch noch das große Duell in der Bundesliga in Leverkusen gegen die Bayern. Aktuell haben die Bayern 6 Punkte Vorsprung und auf die Bayern gucken wir jetzt mal.
Das Thema des Tages.
Aber gestern kann man auf jeden Fall sagen, Leverkusen hat in der Phase die Tore gemacht, wo die Bayern derzeit gedanklich eigentlich schon in der Kabine sind, schon zu Hause sind, schon abschalten. Zumindest beim Spiel gegen Kiel war das so und auch vorher auch schon gegen Wolfsburg und den anderen Spielen. Jetzt stehen sozusagen die Wochen der Wahrheit an. Man bringt das immer ein bisschen drastischer rüber, als es vielleicht am Ende ist. Aber für die Bayern ist es ja so. Die Zwischenrunde gegen Celtic, das Spiel gegen Leverkusen, ansonsten sehr viel englische Wochen. Muss das den Bayern aktuell Sorgen machen, dass die Leverkusener auf der einen Seite eben jetzt wieder Tugenden zeigen, die ihnen selber dann auch abgehen, trotz 6 Punkten Vorsprung?
Gut, Leverkusen hat in der Hinrunde in Bochum und gegen Kiel natürlich 4 Punkte liegen lassen. Das heißt, selbst wenn sie das direkte Duell gewinnen, sind die Bayern 3 Punkte vor. Mhm. Ich würde jetzt Geld drauf setzen, dass die Bayern Meister werden. Okay. Aber du hast interessante Punkte angesprochen. Also Celtic ist jetzt, glaube ich, trotzdem für die Bayern eine Pflichtaufgabe. Das hätte dich mit City natürlich viel härter treffen können. Wobei, so wie City im Moment Fußball spielt, vielleicht später dann im Wettbewerb, wenn sie bei Real vorbeikommen, sogar noch schwieriger zu spielen. Ich wäre aus den Bayern nicht so ganz schlau. Auf der einen Seite sehe ich in ganz Europa eigentlich nur den FC Liverpool, der im Moment für mich eine Klasse über den Bayern spielt. Da muss man aber auch mal sehen, ob die eine ganze Saison das so durchhalten. Und dann gibt es so ein paar Vereine wie Inter, wie Barcelona, wie Arsenal, aber auch wie die Bayern, die trotzdem in der Champions League ganz, ganz weit kommen können. Auf der negativen Seite steht, dass selbst ein Verein wie Holstein Kiel gegen die Bayern 3 Tore schießt und vor allen Dingen sich beim 0-4 traut, überhaupt so nach vorne zu spielen. Es war ja früher so, du kennst dich auch noch die Zeit im alten Olympiastadion, nach 10 Minuten 1-0, vor der Halbzeit das 2-0 und ganz hinten raus, wenn da noch ein bisschen gezuckt hat, der Gegner das 3. und völlig unspektakulär das Ding gewonnen. Jetzt kriegen sie 3 gegen Kiel, sie kriegen 2 gegen Frankfurt, das ist ein anderes Kaliber, sie kriegen 3 in Feyenoord, was ein Slapstick-Spiel war, sie kriegen 4 in Barcelona. Und das geht ja ganz schnell und das hat man letztes Jahr auch gesehen. Wenn der Gegner mal nicht so viel Angst und Respekt hat wie früher, dann sind auch die Bayern verwundbar. Und auf der einen Seite wird es relativ positiv beschrieben, die Idee von Kompanie und die Stimmung im Kader. Und auf der anderen Seite verhindern, glaube ich, nur 6 Punkte Vorsprung auf Leverkusen doch eine Diskussion über die Transferpolitik, über das Defensivverhalten und über das, wie man doch für Bayern ungewohnt richtig viele Gegentore bekommt.
Und diese Gegentore, die fallen ja eigentlich immer nach einem relativ identischen Muster. Das ist so ein bisschen wie beim Computerspielen, wie auf der PlayStation. Wenn du einmal so diesen Weg gefunden hast, wo du deinen Gegner mit auseinandernehmen kannst und du machst das 5-6 Mal hintereinander, dann hast du auch jedes Mal ein Erfolgserlebnis. So ist es bei den Bayern ja auch. Die Tore fallen eigentlich fast alle nach dem gleichen Strickmuster. Warum ist das aus deiner Sicht so schwer zu verteidigen beziehungsweise so schwer abzustellen? Wo siehst du da die genauen Probleme?
Ich finde es interessant, dass ja nach dem 1-4 in Barcelona Kompanie eigentlich eine Anpassung vorgenommen hat, dass es eben nicht mehr ganz so wild, ganz so offensiv, so hoch das Pressing ist und trotzdem kriegen sie die Gegentore. Man könnte natürlich jetzt über das Personal sprechen, Upamecano und Kim. Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, wo ich die beiden einordnen soll. Ich finde, Upamecano hat alles für einen Weltklasseverteidiger, aber er macht dafür zu viele leichte Fehler, seit Jahren schon auch in Leipzig, dass höchste Gut eines Weltklasseverteidigers ist Konstanz. Ne? Und Kim war in Neapel bester Serie A-Verteidiger, der war ein Soldat in dieser funktionierenden Mannschaft. Ich glaube, er tut sich ein bisschen mit dieser Mentalität. Neapel kam damals ein bisschen aus der Underdog-Rolle. Hier Bayern ist in jedem Spiel Favorit, hat er meiner Meinung nach ein bisschen Probleme damit. Sie stehen sehr hoch und obwohl beide nicht langsam sind, gibt es da immer wieder Lücken. Und da darf man dann auch nochmal an den Sommer erinnern. Wenn Jonathan Tah angeblich keine 30 Millionen wert ist, weil Alain Rummenigge und Uli Hoeneß Bedenken hatten und dann sieht man, wer im Moment bei den Bayern da ist, dann darf man zumindest ein dickes Fragezeichen mal dahinter setzen. Also an einem guten Tag können die Bayern in Europa jede Mannschaft schlagen, aber ob das reicht für eine ganze Champions-League-Saison, für das große Ziel, mit den beiden plus Dyer dahinter, den ich eigentlich fast noch am solidesten finde, darf man zumindest anzweifeln.
Der aber wahrscheinlich auf der in Anführungsstrichen Abschussliste steht, der wohl der erste Abgangskandidat ist, dann mit dem wohl nicht verlängert werden soll. Das Thema Tah, ist das bei Bayern schon ad acta gelegt oder ist das für Tah überhaupt ad acta gelegt angesichts dieser Geschichten, was du eben gesagt hast, dass Rummenigge und Hoeneß gesagt haben, der reicht nicht für unsere Ansprüche. Aber Max Eberl scheint das vielleicht ein bisschen anders zu sehen.
Ja, Max Eberl wollte ihn ja, glaube ich. Wobei ich es auch so wahrgenommen habe, ohne die allerletzte 100%ige Überzeugung, sich gegen alle Widerstände durchzusetzen. Ich höre so ein bisschen aus dem Umfeld, und da muss man ja immer vorsichtig sein, dass Tah schon auch darüber verstimmt war und wohl im Moment eher Richtung Barcelona oder Richtung Insel tendiert. Was ich übrigens verstehen könnte, denn es ist ja ganz oft so, in der Historie auch, wenn die Bayern einen Spieler nicht bekommen oder wenn die Bayern sich selber im Führungszirkel nicht ganz einig sind, dann wird ja über den Spieler häufiger auch schon mal ein bisschen was erzählt. Erinner dich daran, Marco Reus hat angeblich eine Stammplatzgarantie gefordert und so. Also mit negativen Nachrichten auf dem Transfermarkt tun sie sich ja grundsätzlich ein bisschen schwerer.
Und da tun sie sich nicht immer unbedingt einen guten Gefallen mit, dann sowas eben zu machen, weil das vielleicht auch dazu beiträgt, dass eben viele Spieler jetzt nicht mehr unbedingt so gerne zu den Bayern kommen, weil das ist zumindest ein Eindruck, den man ja in den letzten anderthalb Jahren haben musste.
Ja, vor allen Dingen tun sie sich halt auch brutal schwer, Altlasten oder viel zu teure Spieler anzustoßen. Ne? Also wenn du siehst, dass noch keiner weg ist, selbst Goretzka, wo man es mit allen Mitteln versucht hat, was ist mit Gnabry, was ist mit Sané, dann wird mit Davies verlängert, der auch lange im Loch war. Man hört ja auch, dass das Finanzgebaren durchaus auch von Max Eberl ein bisschen kritisch hinterfragt wird. Also der scheint auch ein bisschen unter Druck zu stehen. Selbst die Bayern achten aufs Geld. Das ist auch eine Neuigkeit, die zwar der Bundesliga nicht viel nützt, weil der Abstand so groß ist, aber im internationalen Vergleich vielleicht doch. Und du sprichst einen Punkt an, wenn man Ulisse rausnimmt, der ja jetzt im Moment auch nicht von Anfang an spielt, dann ist es gar nicht komplett die identische Mannschaft des letzten Jahres, die da auf dem Platz steht. Das ist der identische Kader.
Die längste Nacht des Jahres bei RTL. Touchdown! Der Super Bowl 2025 live. Das größte Spiel, die größten Stars und die spektakulärste Halbzeitshow der Welt mit Kendrick Lamar. Am 9. Februar ab 23.15 Uhr. Mein RTL. Willkommen zu Hause.
Denn die Spieler, die neu geholt werden oder wurden, die dann eben eigentlich auch einen Impact haben sollten, wie zum Beispiel Palinha, finden ja im Moment auch nicht statt. Gut, der war jetzt auch verletzt, muss erst wieder langsam vielleicht rangeführt werden. Aber man hat da ja doch zumindest schon mal Fragen anzumelden, ob das dann alles so sinnvoll war, was da im Sommer gekommen ist. Die Kritik an Eberl hast du angesprochen, er soll verkaufen. Er hat es aber auch schwer, muss man sagen. Er soll auf der einen Seite verlängern mit Spielern, die jetzt ja nicht unbedingt bereit sein werden, weniger Geld zu verdienen. Musiala, da wird ja auch schon über eine Anpassung nach oben diskutiert in diesen Vertragsverhandlungen, die sich aber auch ziehen wie Kaugummi. Kimmich wird dann entsprechend wahrscheinlich, wenn er verlängert, auch nicht weniger verdienen wollen. Bei Davies hattest du es eben auch schon gesagt, mit dem hat man verlängert, wobei man da vielleicht sagen muss, wenn man jetzt für seine Position Ersatz gekauft hätte oder geholt hätte, wäre man vielleicht finanziell dann doch noch ein wenig mehr, hätte man mehr noch investieren müssen, als jetzt diese Verlängerung vielleicht in der Bilanz sich negativ bemerkbar macht, weil man dann jetzt vielleicht sogar was gespart hätte bei immerhin einmal einer Leistung, wo man weiß, wie man die einschätzt zu schätzen hat.
Ja, interessanter Punkt. Man hat ja Guerrero für hinten links. Ich finde allerdings, auf den defensiven Außenbahnen sind die Bayern zumindest nicht stabil. Man sitzt dann teilweise hinten auf rechts auch mal mit Leimer, Guerrero mit diesem überflüssigen Foul bei Feyenoord. Davies, Raketenstart damals so vor 4-5 Jahren. Dann, glaube ich, hat er ein bisschen Probleme gehabt, im Kopf das Ganze auch zu verarbeiten. Ja. Man muss allerdings auch sagen, dass das Geld, was sie für ihn ausgegeben haben, beziehungsweise was sie jetzt investieren, er soll ja trotzdem zu einer der Bestverdiensten gehören. Da bin ich mir dann auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben wäre. Kimmich bin ich fast überrascht, dass er noch nicht verlängert hat. Ich habe Kimmich, als er im defensiven Mittelfeld in der Nationalmannschaft gespielt hat, oft auch kritisiert. Ich finde, seine Entwicklung ist brutal positiv in den letzten Monaten und der letzten Saison, seit er auch Kapitän der Nationalmannschaft ist, hat man das Gefühl, er hat eine Ruhe gewonnen und auch er gibt sich mit der rechten Verteidigerposition auch zufrieden in der Nationalmannschaft. Musiala auch noch nicht verlängert. Auf der anderen Seite träumen sie von Wirtz. Ich glaube irgendwie nicht an Musiala Wirtz im Verein. Also wir reden eigentlich nur darüber, für wie viel Geld verlängert wird. Aber du kriegst halt keine Spielerwelt. Und das ist auch richtig gesagt. Ja. Wenn der Rest weiß, wie die Bayern auch finanziell ein bisschen jetzt unter Druck stehen, ist ja absurd, das eigentlich zu sagen, dass die Bayern mal finanziell unter Druck stehen, dann muss man schon ganz klar festhalten, Max Eberl hat sich den Job vielleicht auf der Aus- und Einnahmeseite auch ein bisschen einfacher vorgestellt.
Zumindest war er nicht davon ausgegangen, wahrscheinlich, dass er so viel einnehmen muss, wie er jetzt doch einnehmen muss. Jetzt könnte er ja was einnehmen. Mathis Tell ist jetzt erstmal zu Tottenham ausgeliehen worden, mit der Option, dass er im Sommer dann vielleicht für 55 bis 60 Millionen gehen darf. Eine ziemlich hohe Summe für ein Talent, was dieses Talent einfach nicht nachgewiesen hat. Wie positionierst du dich bei der Personalie Tell, der ja eigentlich aufgebaut werden sollte als Bayern-Stürmer der nächsten Jahre.
Ja, mit dem Aufbauen, das ist ja bei den Bayern auch auf anderen Positionen sehr riskant. Siehe die Torhüter-Position. Das war ja jetzt wieder im Falle Obisch. Dann hat man über Nübel nachgedacht. Früher hießen sie Wessels und Gospodarek und Scheuer. Und irgendwo hat sich keiner durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass Bayern München ein Verein ist, bei dem du langsam aufgebaut wirst. Zumal du auf Positionen, die Torhüter-Position jemanden wie Manuel Neuer hast, der, glaube ich, noch nicht mal die zweite Hälfte beim Kindergeburtstag seines Kindes abgeben würde, wenn er nicht im Tor stehen dürfte. Du sprichst Tell an. Ich finde, Tell hat gute Anlagen. Aber Tell ist jetzt auch schon so lange da, dass es mir irgendwann dann auch nicht mehr reicht, wenn ich jetzt aus Bayern-Sicht argumentieren würde, dass es nur Anlagen sind. Bisher muss man konstatieren, hat er den Durchbruch nicht geschafft. Und dass man für diese Ausbeute eventuell im Sommer 60 Millionen noch bekommt, zeigt den kompletten Wahnsinn des internationalen Fußballs mittlerweile. Und auf der anderen Seite beschweren wir uns immer in Deutschland, ja, die Engländer haben so viel Geld, wir haben gar keine Chance. Das stimmt meiner Meinung nach nicht, denn in England ist so viel Geld im Umlauf, da hast du aber Mannschaften wie die zwei Clubs aus Manchester. Du hast Arsenal, du hast Chelsea, du hast Tottenham, du hast Liverpool. Und die pumpen ja auch wieder Geld in den europäischen Kreislauf. Wenn du ein Riesentalent in Deutschland hast, das geht zu 90% zu den Bayern und vielleicht zu 10% nach Leverkusen oder Dortmund. In England müssen die sich das aufteilen. Und wenn Tottenham 60 Millionen für Tell an die Bayern zahlt, das ist ja wieder ein Wahnsinnsvorteil für die Bayern. Also irgendwo ist das ganze System schon auch ein bisschen krank. Das darf man, glaube ich, schon sagen.
Definitiv, unterschreibe ich völlig. Aber zu Tell nochmal und zu seiner Situation. Wem ist das anzulasten, dass er sich nicht durchgesetzt hat? Liegt das für dich vielleicht auch mal ein bisschen an der Talentförderung bei Bayern? Weil vergleich's mal mit dem Beispiel Gravenberg. Den haben die bei Bayern auch mehr oder weniger fortgejagt, verschenkt, weil es eben auch nicht passte, weil er nicht diesen Impact hatte, den man sich von ihm versprochen hat. Und jetzt bei Liverpool zeigt er, was er eigentlich kann. Und das hätte Bayern vielleicht ganz gut zu Gesicht gestanden.
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieses mit Talenten, wer ist denn das letzte Talent, das sich bei Bayern richtig durchgebissen hat? Das ist auf der einen Seite Davis links, das ist Pavlovic. Und Stanisic, der jetzt zurückkommt, der aber zwischendurch in Leverkusen war. Da ist ja dann auch immer die Frage, also das wären jetzt sogar drei, das wäre relativ viel bei den Bayern. Aber du hast ja immer, wenn du viel Spieler auf der Mittelstürmerposition hast, ob das Lewandowski oder Kane ist, hast du ja immer auch die Frage, was holst du dir dahinter? Holst du dir einen ähnlich gelagerten Topmann, der dann sauer ist, dass er nicht spielt? Oder holst du dir ein Talent? Mit Tell haben sie es versucht. Der spielt dann zu Hause bei einem Spiel vielleicht gegen Bochum oder Union Berlin, bei allem Respekt vor diesen Clubs. Soll dann dort für Furore sorgen im internationalen Vergleich, spielt aber doch der andere, wenn er fit ist, ne? Und irgendwann, glaube ich, musst du dann als Talent, da kriegst du ein, zwei Jahre Geleitschutz oder Welpenschutz und dann musst du dich irgendwann durchsetzen. Das ist bei Tell nicht passiert. Das ist sicherlich nicht allein den Bayern anzulasten, weil nochmal die beiden anderen spielen auch viel, die ich gerade genannt habe mit Lewandowski und Kane. Aber du hast ja schon noch die Möglichkeit, dich so anzubieten in deinen Einsätzen, dass man dann sagt, wenn es kritisch wird international, kommst du auch mal als Joker rein. Da musst du dann irgendwann liefern. Und ich glaube, bei Tell darf man jetzt unterm Strich sagen, das war nachvollziehbar, das ist ein Riesentalent, aber der Durchbruch bei den Bayern ist nicht so gelungen, wie sich das alle Seiten erhofft haben.
Und man wäre eben dann am Ende froh, wenn man da für die Einnahme über die Einnahme kassieren könnte. Wie siehst du denn die Chancen bei den anderen, die man vielleicht noch loswerden möchte, dass es da tatsächlich auch Abnehmer findet, die dann auch ja, ein paar Euro investieren, um da eben diese Einnahmenseite ein wenig zu erhöhen für Max Eberl?
Tja, ich denke, einen Markt gibt es wahrscheinlich noch für Sané, weil ich glaube, der hat keinen schlechten Ruf auf der Insel, obwohl Guardiola in den wichtigen Spielen auch nicht auf ihn gesetzt hat. Ich bin immer noch nicht überzeugt von seiner Körpersprache nach all diesen Jahren. Wenn er dann mal zurückläuft, dann sagen alle, boah, das ist der neue Sané. Gnabry fand ich Wahnsinn zu Beginn, gerade was der auch getroffen hat. Viele Verletzungen, irgendwann auch, finde ich, der letzte Biss auf der Strecke geblieben. Und Goretzka wurde bis vor 3 Jahren ja überall als absoluter Weltklasse-Spieler gehandelt. So habe ich ihn nie gesehen. Ich habe ihn als internationalen Spieler gesehen, der sich dann aber vielleicht auch irgendwann, wollte er Führungsspieler sein, er wollte auch in jeder Diskussion vorne dabei sein, die nicht immer nur über Fußball geht. Denk an die Bindendebatte in Katar. Und ja, jetzt halte ich es dann eher mit Lothar Matthäus. Er ist keiner für einen Top-5-Club in Europa, aber es müsste schon noch einen Markt für Goretzka geben. Top 20 kann der sicherlich immer noch spielen. Und da ist immer die Frage, was wollen die Bayern? Ich glaube nicht, dass du für Goretzka jetzt noch 60 Millionen bekommst. Da sind wir dann wahrscheinlich eher im Bereich 30 Millionen. Mhm. Ne? Da ist immer die Frage, wie viel hat sich Max Eberl vorgestellt?
Ja. Ja, da werden sie jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann eifrig dran arbeiten, dass sie das hinkriegen. Du hattest Urbich schon angesprochen, diese Torwartgeschichte. Jetzt hat Bayern laut Kicker insgesamt 7 Torhüter jetzt mit allen Nachwuchskräften, die sie haben. Und das sind ja auch keine schlechten, das sind ja auch U-Nationalmannschaftstorhüter. Also von daher schon sehr viel Talent im Verein. Ist da aus deiner Sicht noch eine richtige Strategie zu erkennen, was man da auf der Torwartposition nach Neuer macht? Oder hofft man einfach, der macht jetzt noch ein Jahr und in dem Moment oder in dem Jahr fällt uns dann vielleicht entweder einer von diesen Talenten richtig auf oder wir holen einfach noch einen? Weil Nübel wird es wahrscheinlich nicht werden.
Ja, das ist das ewige Thema. Man hat bei den Bayern ja immer ein bisschen den Eindruck, sie gehen bei Talenten nach der Maßgabe vor, alle Talente zu uns. Wenn es von 10 einer schafft, dann hat es sich gelohnt. Mhm. Und wenn es keiner schafft, dann sind diese Leute wenigstens für die Konkurrenz auch nicht mehr erreichbar. So, und auf der Torhüterposition muss ich sagen, wenn ich jemanden wie Nübel habe, der für mich schon einen Sprung gemacht hat, ich finde ihn noch nicht so überragend, wie viele sagen, weil er hatte schon noch in der Champions League bei Real Madrid und sowas, hat er schon ein paar Fehler drin gehabt, aber er hat eine ganz andere Ausstrahlung als noch zu seiner Münchner Zeit. Mhm. Und Nübel ist doch jetzt zumindest ein gestandener Torwart. Obig hat eine gute Saison in Fürth, wurde beim FC und von allen Leuten immer als kommende Nummer 1 in der Nationalmannschaft gehandelt, hat das bisher aber noch nicht nachweisen können. Mhm. Der Saisonstart in Köln ist misslungen, das lag lange nicht nur an Obig. Er hat einen dicken Fehler gegen den HSV gemacht und einen halben gegen Karlsruhe. Aber er hatte auch eine Viererkette vor sich, das Spielstil war ein ganz anderer. Schwäber hatte dann noch Glück, der ist unter der Flanke durchgelaufen, aber eben kein Gegentor. Aber das Obig jetzt, der muss meiner Meinung nach spielen. So, was ist das jetzt? Das hat Neuer wieder ein Jahr verlängert. Jetzt kriegt er vielleicht nächstes Jahr mal ein Bundesligaspiel oder mal ein DFB-Pokalspiel. Habe ich große Zweifel, habe ich eben gesagt, ob Neuer das freiwillig macht. Aber ich hätte an Obis Stelle versucht, irgendwo in der Bundesliga oder in der zweiten Liga mich durchzubeißen, erstmal zu spielen, 2-3 Jahre. Das ist das Wichtigste. Ja, und dann hast du Perez, da sagen viele, das ist ein Riesentalent. Was den ewigen Ulreich, der sich mit Neuer so gut versteht. So eine richtige Stringenz ist da im Moment nicht drin, aber gut. So schlimm scheint es finanziell noch nicht zu sein, wenn sie das Torhüter lassen.
Ja, mal gucken, wie es aussieht, wenn denn tatsächlich die anderen Großkopferten wirklich verlängern sollten, Kimmich und Musiala. Wie siehst du denn da die ein oder was schätzt du ein? Glaubst du, dass auch die Verlängerung von Davis jetzt diesen erhofften Domino-Effekt, von dem die Bayern immer sprechen, in Gang setzen, dass jetzt eben auch sein guter Kumpel Musiala zumindest verlängert, weil der hatte ja schon öfter jetzt in letzter Zeit gesagt, der Davis und auch der Sané, das sind zwei, mit denen harmoniere ich auch außerhalb des Platzes. Die sind ganz wichtig für mich. Ist das ein Kriterium für ihn jetzt dann irgendwann vielleicht doch mal zu unterschreiben?
Ja, Soft Skills auf jeden Fall. Also klare Tendenz. Ich würde sagen, Musiala bleibt. Bei Kimmich würde ich auch eher sagen 70%. Wobei ich da schon den Eindruck habe, dass er sich wirklich überlegt, noch einmal mal was anderes zu machen. Und es gab ja auch so ein paar Dinge damals rund um Corona und Vertragsverlängerung, Status im Verein und Kapitän, wo er schon, glaube ich, drüber nachdenkt. Aber er ist, glaube ich, mit seiner Familie auch sehr verwachsen. Also ich sage, Musiala 90, Kimmich 70%.
Kann man seine Aussagen jetzt, diese Kritik an der Mannschaft, ist das seinem Standing im Verein geschuldet, dass er eben auch sagt, als Führungsspieler muss ich sowas ansprechen? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen, ja, gehört das auch vielleicht zur Verhandlungstaktik dann auch noch mit dazu? Oder interpretiere ich das jetzt zu weit?
Ja, Verhandlungstaktik würde ja heißen, dass er den Verantwortlichen signalisiert, die müssen noch ein bisschen was einkaufen. Das habe ich jetzt eher nicht so wahrgenommen, sondern eher so, das, was er früher immer so ein bisschen sein wollte, der Führungsspieler, ich habe auch noch was zu sagen, das kommt heute mit einer natürlicheren Autorität rüber und deshalb denke ich, darf Kimmich, der seit Jahren ein Vielspieler ist und meistens auf immer einem Niveau agiert, wo du weißt, was du bekommst, darf das schon mal sagen und da hat er natürlich recht. Also wenn du so ein Spiel wie bei Feyenoord Rotterdam verlierst, bist du in der Verfassung einer europäischen Spitzenmannschaft. Hat er nicht gesagt, es fehlt grundsätzlich die Qualität, sondern hat gesagt, wenn wir so spielen. Und ich finde, das steht ihm da noch zu.
Und das hat er ja nach dem Spiel gegen Kiel dann auch nochmal untermauert und gesagt, wenn wir unseren Plan nicht erfüllen, dann sind wir eben auch durchaus schlagbar oder geraten eben in Probleme. Wie siehst du das denn jetzt vor dem Spiel gegen Werder am Freitag?
Ja, hätte ich früher gesagt, ganz normales Spiel, was die Bayern, bevor jetzt die großen Preise vergeben werden, 2-0 gewinnen oder 3-1. Werder hat ja letztes Jahr seine Negativserie beendet bei den Bayern. Werder, finde ich, macht eine interessante Entwicklung durch. Immer so ein bisschen demütig und bescheiden. Werner macht einen Riesenjob. denke auch, Werder darf als großer Verein nochmal irgendwann wieder internationale Ambitionen hegen, aber würde morgen auf meinem Tippzettel trotzdem ein 3:1 für die Bayern wiederfinden. Und das sage ich nicht, weil ich HSV-Fan bin, weil ich es Werder nicht gönne. Für die Spannung würde ich Werder sogar gerne 3 Punkte morgen in München.
Werder, die im Moment in der Tabelle auf Platz 8 stehen und damit ein Platz besser als Borussia Dortmund. Und auf die, da gucken wir jetzt auch noch mal drauf, denn da steht ja eine Premiere ins Haus an diesem Wochenende.
Was sonst noch so los ist.
Niko Kovac wird da nämlich sein Debüt als neuer Trainer beim BVB feiern im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Da gibt es jetzt auch leichtere Gegner, die da kommen könnten für so ein Debüt. Was erwartest du dir von Kovac? Wie hast du die Verpflichtung von Kovac beim BVB gesehen? Ist er der richtige Mann jetzt zum richtigen Zeitpunkt?
Also ich schätze Niko Kovac sehr, nicht nur, weil er bei den Rothosen gespielt hat und mir auch seine Liebe zum HSV auch immer in Zwiegesprächen und Spielverstand selbst an anderen Trainerstätten bestätigt hat. Also er hat in Frankfurt einen überragenden Job gemacht. Ja. Bei den Bayern war es so lala. Ich glaube, dass er nachher so ein bisschen die Führungsspieler, vor allen Dingen Thomas Müller, verloren hat. National hat die Bilanz gestimmt, international gegen Liverpool relativ chancenlos raus. Monaco war okay. Wolfsburg war eher schlecht. Und das ist so ein bisschen wie ein roter Faden durchgezogen hat, war auf der einen Seite defensive Stabilität, Disziplin, taktisch gut eingestellte, sortierte Mannschaft, der häufig nach vorn so der letzte Plan gefehlt hat. Und da ist dann der neuralgische Punkt. Hat man sich beim BVB dafür entschieden zu sagen, wir brauchen mehr Disziplin, wir brauchen mehr Ordnung, wir brauchen mehr Sauberkeit, wir brauchen mehr Leidenschaft und harte Arbeit, um diese immer wiederkehrenden Dinger gegen kleinere Gegner abzustellen? Oder sagt man, wir haben eigentlich eine Mannschaft, die in 28 und 34 Spielen das Spiel machen muss. Wir brauchen einen offensiven Plan. Und man hat sich, glaube ich, dann für die erste Variante entschieden. Man hatte ja Trainer, die spektakulären Offensivfußball haben spielen lassen, wie Tuchel und Favre. Da würde man sich ja heute zurückwünschen. Favre ist mit 2 Punkten Rückstand kein Meister geworden und war dann zu Beginn der nächsten Saison weg. Tuchel, da hat es menschlich nicht gestimmt, aber das war doch schon ein anderer Fußball. Und Borussia Dortmund hatte andere Spielertypen. Dembele, Haaland, Bellingham, Sancho. Dieses Extravagante fehlt. Das könnte Niko Kovac zu Pass kommen. Ich glaube auch, dass die Champions League natürlich weiterhin drin ist. Dieses Jahr geht es, glaube ich, nur um das Retten der Saison. Aber im nächsten Jahr muss Kovac dann noch zeigen, ob er in Sachen offensiver Skills vielleicht selber auch was dazugelernt hat.
Er hat einen Vertrag bis 2026 bekommen. Er wollte ja auch nicht als Feuerwehrmann nur bis Saisonende kommen. Ist diese relativ kurze Vertragslaufzeit, die man ihm da jetzt offeriert hat oder für die er unterschrieben hat, vielleicht auch ein Resultat daraus, dass man sich bei Dortmund auch nicht so ganz sicher war, ob er jetzt vielleicht eine langfristige Lösung ist? Dein Kollege Jonas Friedrich hat letzte Woche an dieser Stelle hier gesagt, er sehe in Kovac sowieso eher den Übergang, als dass das irgendwie eine langfristige Lösung sein kann.
Ich finde es total vernünftig, das auf 1,5 Jahre anzulegen, weil wo arbeiten die Trainer denn heute überhaupt noch länger als 1,5 Jahre? Also ich glaube, ich habe letztes Jahr gelesen, die Halbwertszeit eines Bundesliga-Trainers waren 15 Monate und das war in der letzten Saison und den Schnitt hat alleine Christian Streich kaputt gemacht. wenn du bei diesen großen Vereinen keinen Erfolg hast, dann du bist ja eh nur von Saison zu Saison. Ich hatte in der Glanzparade die Diskussion vor 2 Wochen mit Wolf Fuß und wir haben gesagt, ich hätte mit Mike Thulberg die Saison beendet, weil du mit ihm auch nichts kaputt machst, wenn es nicht funktioniert. Der aber auch diese grundsätzlichen Basics, dieses Energieversprühen und sowas, diese simplen Dinge im Fußball, das hat er sehr gut gemacht. Mit seinem Jubellauf in Heidenheim, ich würde es jetzt nicht ganz so drastisch wie Didi Hamann ausdrücken, dennoch würde ich sagen, hat er schon Kovac auch einen kleinen Berg hinterlassen, so ein bisschen wie ein Schattentrainer, wie Terzic damals. Also zur Laufzeit von Kovac finde ich völlig nachvollziehbar.
Er ist ja ein kompletter Gegenentwurf zu Thulberg, also deutlich ruhiger, deutlich, ich will jetzt nicht sagen durchdacht, das klingt jetzt falsch, weil ich glaube schon, dass Thulberg auch die Dinge, die er gemacht hat, auch schon durchdacht hat, aber eben nicht so emotional wie Thulberg ist Niko Kovac.
Ja, definitiv. Also ganz klarer Gegenentwurf. Der eine ist eine Heißdüse aus dem eigenen Verein, der andere hat die Attitüde, das Auftreten, die Kleidung eines Welttrainers an der Seitenlinie, stand aber selbst natürlich als Spieler auch für harte Arbeit. Es ist für beide eine Chance. Es ist für beide aber, würde ich sagen, auch auf absehbare Zeit dann auch ja, die letzte ist zu hart, aber wenn Kovac in Dortmund scheitert, glaube ich, ist er fürs oberste Regal erstmal weg. Und wenn Kovac jetzt auch nicht klappt, verliert Dortmund noch weiter den Anschluss. Man hat sich eben als selbsternannter zweiter Leuchtturm im Fußball gesehen. Für mich übrigens auch einer der Gründe, dass man diesen Biss, die Bayern zu ärgern. Früher, Watzke, der hat mal einen rausgefeuert, dann waren die Bayern sauer, dann ist man halt nicht zum Präsidentenessen gegangen. Mhm. Und Klopp, der hat was gesagt und die Spieler waren frech. Man hat sich so in so einer präsigen Ecke als Nummer zwei eingerichtet und die ist man nicht mehr. Die Nummer zwei ist ganz klar Bayer Leverkusen, also die sind zwar mit Bayern im Moment national im Duell um Platz eins. Ja. Dann ist da noch Leipzig. Also es ist schon sicherlich eine entscheidende Phase in der jüngeren Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund.
Jetzt hat Aki Watzke ja gesagt, aber wir könnten auch zwei Jahre ohne Champions League durchaus gut existieren. Dann verkaufen wir eben ein, zwei Spieler und dann haben wir auch die Einnahmen. Wir haben ja durchaus Spieler, die in Europa begehrt sind und dann überstehen wir auch sowas. Baut er da schon vor oder wie sind diese Aussagen aus deiner Sicht einzuordnen?
Ja, zwei Dinge. Erstens mal nimmt die Clubweltmeisterschaft in diesem Sommer tatsächlich ein bisschen den direkten Druck, weil da spielen ja Leverkusen und Leipzig nicht mit. Und er baut natürlich vor, diese Untergangsszenarien, die gab es ja jetzt schon ein paar Mal, was ist, wenn Borussia Dortmund die Champions League nicht erreicht? Und es gibt ja genug prominente Beispiele an Clubs, die daran zugrunde gegangen sind finanziell. Man muss nur mal 20 Kilometer in die Nachbarschaft schauen. Königsblau. Selbst auf ein bisschen anderem Niveau Werder und der HSV, die auch punktuell Champions League gespielt haben. Der Kader war so teuer und dann begann diese Negativspirale. Ich glaube, bei Borussia Dortmund besteht diese Problematik jetzt nicht direkt. Aber ein Jahr wegen der Club-WM, ja. Ein zweites vielleicht auch noch. Und dann muss man aber den Gürtel enger schnallen, definitiv.
Aber das Problem ist natürlich dann eigentlich auch nur verlagert, weil wenn Dortmund zwei Spieler abgibt, gute Spieler abgibt, die wirklich helfen können, dann hat man dann auch wieder ein Qualitätsproblem und dann wird es ja noch schwieriger, um dann eben in die entsprechenden Regionen wieder vorzustoßen, wo man eigentlich sich sieht.
Ja, und man hat jetzt schon länger keinen Coup mehr auf dem Transfermarkt gemacht. Michael Zorc war früher dafür bekannt. Sebastian Kehl, bin ich in der Bewertung immer noch nicht ganz entschieden, wo ich ihn hinstellen soll. Er hat ein paar gute Transfers getätigt, er hat auch ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungsproblemen wie Metscher, den ich einen guten Transfer finde. Er hat ein paar Mal daneben gegriffen, ihm wird, glaube ich, von Mislintat auch von allen Seiten schön mal in die Wade getreten, er selbst gerne in der ersten Reihe stehen würde. Mhm. Diese Kakophonie, auch Sammer, der als Berater dann für Amazon die ganze Truppe erstmal zerlegt. Also sprechen für viele, meiner Meinung nach, müsste Ricken, Kehl und der Trainer dürften sprechen, Punkt aus. Dazu muss mal wieder was Besonderes auf dem Transfermarkt gelingen. Vielleicht ist Gittens so einer, aber auch von außerhalb mal ein junger, talentierter Spieler. Ja, ich denke, das sind so ein bisschen die Aufgaben von Borussia Dortmund.
Und jetzt kommt ja auch noch Aki Watzke dazu, der sich dann auch noch mal wieder zu dieser Führungsproblematik da äußert und die Kommunikation zwischen Mislintat, Kehl, Ricken und allen da eben als optimierungsbedürftig, so hat er es genannt, kritisiert. Hat er definitiv einen Punkt, aber muss er das öffentlich sagen, weil er ja sich da auch nicht so direkt aus der Verantwortung nehmen kann? Erstmal, wenn er außen dann auch sowas spricht und kritisiert, wie im Grunde sein Berater Matthias Sammer. Und zum anderen, weil er ja die Truppe zusammengestellt hat.
Also da brauche ich gar nichts mehr fast zu sagen, das ist vollkommen richtig von dir. Ist so, wie wenn ich selber irgendwie eine riesen Bambule anzünde und sagt dann am Schluss, wenn beim Weihnachtsessen das Fondue im Tannenbaum hängt, ja, können wir uns jetzt mal wieder alle vertragen. Ne? Also ja. Es ist einfach zu viel und ich habe Borussia Dortmund keine Vorschläge zu machen, das sind alles gestandene Personen, aber ich würde eher empfehlen, die Ruhe vorzuleben, dann kommen auch alle anderen darauf, dass es ruhiger geworden ist, als es vorzugeben praktisch.
Klingt so ein bisschen, das ist jetzt auch fies, aber ein bisschen Hoeneß bei Wisch bestellt.
Ja, das sind halt diese Alpha-Tiere, die unheimlich viel Erfolg hatten, die dann einfach nicht lassen können. Und Watzke wollte ja schon aufhören, dann hat er noch ein Jahr weitergemacht und dann hat er die sportliche Verantwortung erstmal Ricken gegeben, damit auch Kehl traurig gemacht und sitzt aber immer noch ganz oben. Also das ist so, ja, und der Pate vom Tegernsee kann ja eh nicht schweigen. Da sind durchaus Parallelen zu erkennen.
Der sich ja auch diese Woche dann wieder zu Wort gemeldet hat. Aber bei Dortmund, glaubst du, die werden jetzt in absehbarer Zeit diese Führungsproblematik da dann auch klären, dass vielleicht dann tatsächlich, weil das hat Watzke auch gesagt, da muss Lars Ricken jetzt für sorgen, also dass der jetzt vielleicht ein Machtwort spricht?
Ja, also ich glaube, dass Matthias Sammer so präsent nicht mehr in der Doppelrolle zu sehen sein wird. Ich glaube, dass Mislintat spätestens im Sommer den Verein verlässt. Und ich glaube auch, dass Sebastian Kehl in der nächsten Transferperiode unter besonderer Beobachtung steht. Also Ricken hat ein halbes Jahr Welpenschutz gehabt. Jetzt muss auch er seine Leitlinien in den Verein eingravieren.
Und für Ruhe mit würde natürlich sorgen, wenn es am Wochenende dann gegen Stuttgart funktionieren würde mit dem Debüt von Robert Kovac.
Robert Kovac
an der Seitenlinie. An der Seitenlinie, du hast natürlich völlig recht. Glaubst du an einen Erfolg oder wie schätzt du es ein? Oder ist das Momentum, was die Stuttgarter jetzt vielleicht durch diesen dreckigen Pokalsieg gegen Augsburg da sich wieder geholt haben oder vielleicht jetzt wieder aufbauen, dann am Ende doch größer?
Also Spiele zwischen Dortmund und Stuttgart sind in Dortmund immer Spektakel, in Stuttgart übrigens auch. Na, Stuttgart wird man auch nicht schlau draus. Irgendwie okay, dann Platz 26 in der Champions League enttäuschen, Pokal hast du gesagt, schwache erste Hälfte, dennoch das Spiel gewonnen. Mich würde ein Unentschieden nicht wundern, denke aber schon, dass Dortmund jetzt so mit diesen 7 Punkten aus 3 Spielen, also inklusive Champions League, auf einem ganz guten Weg. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich muss tippen, dann würde ich sagen 3-2 für Dortmund.
Dann würden sie mit Stuttgart punktetechnisch gleichziehen. Sie sind ja auch trotz Platz 11 gar nicht so weit weg von den Champions-League-Plätzen. Da, Dortmund hat 29 Punkte, Leipzig steht auf Platz 4 mit 33. Also alles in greifbarer Nähe noch. Von daher keine komplett unmögliche Aufgabe, kein Himmelfahrtskommando für Niko Kovac. Wir werden das natürlich alles beobachten im FIFA-Pitch-Podcast. Werdet ihr weiteres darüber hören, im FIFA-Pitch-Newsletter auch weiter lesen. Und von Thomas Wagner sicherlich auch eine Menge noch hören in nächster Zeit, auch in seinem Podcast. Eier, wir brauchen Eier. Wann kommt der immer raus?
Montags, mittags ist der da. Montagmorgen wird aufgezeichnet. Dann geht es meistens mit dem Zug nach München zur Glanzparade. Aber montags, mittags sind die Eier richtige Eier. Und wer denkt, der hat ja gar nicht so viel Unsinn gesprochen bei euch in eurem geilen Podcast, der kann da sehr gerne am Montag mal reinhören.
Unbedingt abonnieren, würde ich sagen, den FIFA Pitch Podcast auch bei YouTube gerne auch mal reingucken. Also, danke Thomas.
Danke, großes Vergnügen. Schöne Grüße.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.